Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Ololari, ololari, ololaro, bam, 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 badam. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mohn? Ololari, ololaro, ololaro.
Pieksende Kakteen, rote Rosen und roter Mohn, wir lassen es in dieser Sendung blühen und gedeihen, so wie es in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts angesagt war. Die Pflanzenbegeisterung, die damals ihren Ausdruck in Vasen und auf Fensterbänken, auf Stoffen, Tapeten und vor allem in der Kunst fand, die ist Thema einer neuen Ausstellung im Kölner Museum Ludwig. Und auch der Kaktus, halb Zierpflanze, halb Waffe, auch er hat seinen Platz in der grünen Moderne, so nämlich lautet der Titel der Ausstellung. Doch beginnen wollen wir unsere Sendung mit einem anderen Titel, mit einem Buchtitel. Trottel heißt der jüngste Roman von Jan Faktor und noch jünger ist die Nachricht, dass der deutsch-tschechische Autor für sein Buch mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis 2022 ausgezeichnet wird. Der Deutschlandfunk und die Stadt Braunschweig stiften diesen mit 30.000 Euro dotierten Preis. Aber beginnen wir ganz vorne. Am Anfang nämlich stand erst einmal der Titel, lange bevor Jan Faktor mit dem Schreiben überhaupt begonnen hat.
Intuitiv habe ich gewusst, ich will einen Roman schreiben, der Trottel heißt, aber hatte überhaupt keinen Plan, hatte nichts vor. Im Grunde hatte ich nur einen kleinen Zettel, auf dem stand, was ist der Grund für meine gute Laune, einfach alles und mehr hatte ich nicht und den Titel hatte ich.
Ja, und der Titel, der lautet Trottel. Bevor wir über das ausgezeichnete Buch sprechen werden mit dem Juryvorsitzenden, dem Literaturkritiker Hubert Winkels, wollen wir in die Welt des Trottels eintauchen. Die ersten Zeilen aus dem Roman liest Jan Faktor selbst.
Die stille Frage meiner Jugend lautete, ob ein Trottel im Leben glücklich werden kann. Und im Grunde war es keine Frage. Um mich herum gab es viele Menschen, die versuchten, mir dies und jenes einzureden, wortlos, versteht sich, einfach durch den Membranendruck ihrer Zuneigung. Sie kannten mich aber nicht, sahen nur meine gesunde Oberfläche. Für mich war meine zukünftige Glücklosigkeit dagegen leicht vorauszusehen. Ich bin als ein Trottel auf die Welt gekommen, bin wie ein Trottel aufgewachsen und musste folgerichtig einem bleiben. Zu retten oder gut zu reden war da nichts.
Soweit also die ersten 10 Zeilen aus Jan Faktors Roman Der Trottel. Die Jury des Wilhelm-Raabe-Preises hat ihn auserkoren als Preisträger 2022. Hubert Winkels, den langjährigen Juryvorsitzenden und ehemals Leiter der Deutschlandfunk-Literaturredaktion, ihn begrüße ich. Guten Tag nach Berlin.
Ja, guten Tag, Frau Elmenreich.
Das Wort Trottel mutet ja so ein bisschen altmodisch an, Herr Winkels, kann halbwegs liebevoll klingen, aber auch radikal abwertend, will sagen, wer und was ein Trottel ist, kann ja vieles bedeuten. Was für ein Trottel ist das in Jan Faktors Buch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob an diesem Buch, das ich wirklich mag und auch schätze, was gut gemacht ist, den Titel nicht am schlechtesten finde. Weil er setzt sich ja stark davon ab, ein Schelm zu sein in dem Buch oder einen Schelmenroman geschrieben zu haben, was ich verstehe, weil der Schelm schon immer ein bisschen ein Durchblicker und Spieler ist. Das möchte er nicht so gerne vermitteln. Aber der Trottel dagegen ist eigentlich der Naivling. Also der sozusagen reinfällt auf alles Mögliche, nicht durchblickt und vielleicht sich so durchs Leben mogelt. Also wenn er der Soldat Schweig ist, dann ist der Trottel dann auch schon wieder ein Schlaumeier. Also der Trottel ist es, glaube ich, nicht. Aber er hat nun mal einen Narren an diesem Begriff gefunden. Irgendwann im Laufe des dicken Romans sagt ihm sein Lektor, es reicht mal mit der Trottelei. Und übrigens Helge Malcho, sein Verleger, auch kommt mit Namen vor. Es reicht mit der Trottelei und dann hört er auch damit auf. Aber er kann nicht mehr richtig aufhören, weil er seinen Sohn, um den es eben zu großen Teilen geht, auch Trottel genannt hat und damit eine Vater-Sohn-Verbindung in einem seltsam irrealen Bereich hergestellt hat. Von daher nehmen wir den Begriff Trottel halt in seiner Sonderbedeutung bei Jan Faktor. Das geht schon.
Okay. In der Jurybegründung heißt es, das Buch sei eine radikale Lebensbeschreibung, die das Genre des autofiktionalen Schreibens revolutioniere. Wie nah ist denn das Erleben des, jetzt nennen wir ihn trotzdem mal Trottels, also des Protagonisten, am Leben des Schriftstellers Jan Faktor?
Das ist natürlich bei einem Buch, das Anleihen bei allen Formen der frühen modernen Kunst macht, beim Dadaismus, beim Surrealismus und in der poststrukturalistischen Sprachtheorie sozusagen wirklich schwer zu sagen. Also es ist sehr, sehr durchgearbeitet, was er da macht. Er hat ja eine Tradition, er war ja in dieser Bohème-Literaturwerkstatt im Prenzlauer Berg 89-90 stark engagiert, hat da schon geschrieben. Also er ist schon sozusagen am Meister im Beherrschen dieser auseinandergleitenden Formen, die so etwas willkürlich wirken, aber es nicht sind. Das sagt er auch selber. Er lässt eigentlich so den Parlando aus dem Kopf heraus, als wenn er den Kopf so ausschüttelt und nachher überarbeitet. Und überarbeitet er das immer wieder, sodass es so geschliffen ist, dass es fast von so einem Geometer wie Klaus Ramm stammen könnte, dem er ein Denkmal setzt. Das ist so ein Heros der neuen Poesie in Deutschland.
Aber die Parallelen sind schon offensichtlich, oder? Von Prag nach Ost-Berlin gekommen, dort sozusagen ein Stück DDR-Kulturgeschichte mitgeschrieben?
Ja, also klar, die Grundzüge dieses Lebens sind einfach völlig klar. Ja, es geht ja so weit, dass er erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat, die im Übrigen, das erzählt er auch, das verrate ich jetzt nicht einfach so, die Tochter von Christa Wolf ist und die hauste auch in einem so Prenzlauer Berg-Abrissmäßigen Haus und lag da irgendwie schon verborgen unter Kissen und er wollte schlafen, sprang in diese Koje und seitdem sind die verheiratet und haben ein Kind bekommen. Und also mehr persönlicher kann man fast nicht erzählen, was das angeht. Ne? Aber dann ist natürlich nachher der Blütenstaub, um es mal mit Novalis zu sagen, also diese sprachliche Extuberanz, die er entfaltet, entfernt sich immer gewaltig davon. Aber eigentlich will er im Kern von sich erzählen, insofern gar nicht so sehr, was, glaube ich, was die frühe Bewegung, also nach 68, 70 in der Tschechoslowakei angeht oder die frühe Bohem-Bewegung in der DDR, sondern vom Tod seines Sohnes.
Ja, genau. Und dieser sozusagen zweite Trottel, wie Sie ihn gerade schon genannt haben, beziehungsweise wie ihn Jan Faktor selbst genannt hat, der Suizid von Jan Faktors Sohn ist also die andere Seite, ist der andere Ton des Buches. Was ändert sich dadurch in der Rezeption?
Ja, ich habe jetzt viele Kritiken gehört, gestern in der Jury-Sitzung einige gelesen, die schon geschrieben sind. Und die meisten sagen, dass der Duktus seines Schreibens ganz anders würde, wenn er über den Sohn spricht. Das stimmt so nicht. Also er gerät sozusagen wirklich in Turbulenzen. Er würde, Sie haben es ja gerade vorgelesen, er möchte gerne ein glücklicher Mensch sein. Ja, der Naive als glücklicher Mensch, seine uralte Idee von Schiller und so weiter. Und dann nähert er sich dem Sohn sozusagen mit einer gewissen Heiterkeit und mit seiner sprachspielerischen Lust. Und dann spürt man schon, wie es schwerer wird und schwerer wird und schwerer wird. Und am Ende kommt dann schon gelegentlich ein Destillat seiner wirklichen Krankheit und seiner wirklichen Entwicklung, die ja über also 33 Jahre de facto ging, bis der Sohn, der manisch-depressiv war und schon anderthalb Jahrzehnte schwer krank, sich dann selber umbringt. Und diesen Prozess erleben wir sozusagen innerhalb dieses ungeheuren Sprachfurors, den er an den Tag legt. Und das beeindruckt stark, aber es ist nicht das komplett andere dazu. Also es ist, glaube ich, komplizierter.
Inwiefern komplizierter? Können Sie es beschreiben?
Ja, er will den Sohn schon mit reinnehmen, ne, in seine Form der Weltbetrachtung. Das ist ja nicht zufällig, dass er da irgendwie viel Schaum schlägt oder Spaß macht, sondern er liest die Welt ja sozusagen durch, weiß ich nicht, technische Installateursaugen. Ja? Er erklärt alles irgendwie mit Pneumatologie, mit Hydrologie, mit was auch immer. Immer naturwissenschaftlich, nie psychologisch. Ja? Und sozusagen versucht quasi auf so einem fremden Terrain zu greifen, zu kriegen, was da Schreckliches, Bodenloses passiert ist. Und wir nehmen eher den Prozess wahr, wie er es versucht, was natürlich letztlich nicht gelingt, als dass er quasi Klartext reden würde. Ich glaube, das Beeindruckende ist eigentlich diese Suchbewegung, die er macht zwischen seinem großen Können und dem authentischen, also dem Willen zum authentischen Ausdruck eines bodenlosen Schmerzes. Das spürt man beim Lesen und das ist im Übrigen, glaube ich, tatsächlich die herausragende Qualität dieses Buch, dass man das spüren kann, aber schlecht benennen kann.
Robert Winkels, Sie haben den Wilhelm-Raabe-Preis reaktiviert im Jahr 2000 und sind seitdem auch Jury-Vorsitzender gewesen, sind es noch in diesem Jahr zum letzten Jahr. Nun steht Jan Faktor mit Trottel auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Der wird im Oktober vergeben zum Auftakt der Buchmesse. Gibt es so etwas wie einen Wettbewerb zwischen den Jurys, den Preisjurys, oder haben Sie jetzt den Buchpreis, der Buchpreisjury, den Trottel womöglich weggeschnappt?
Puh, auch keine leicht zu beantwortende Frage. Ich würde
eine
mal
Minute
für,
haben Sie noch.
Ja, für unsere Jury in Anspruch nehmen, dass wir uns darum nicht kümmern, also seit jeher nicht kümmern. Wir haben es aber auch leicht. Ja, es liegt nicht so wahnsinnig viel öffentliche Aufmerksamkeit auf uns wie auf dem Deutschen Buchpreis. Und ich hoffe, dass die sich auch nicht beeindrucken lassen. Ja, wenn sie den fürs beste Buch halten, sollen sie ihn bitte wieder auszeichnen. So viel Souveränität muss sein. Ob das wirklich passiert oder ob die nicht vielleicht doch denken, der ist jetzt gerade schon als Raabe-Preisträger gefeiert, das machen wir jetzt nicht nochmal, kann ich nicht sagen. Ich würde würde es aber sehr bedauern. Ich fände es geradezu genial, auch für die Öffentlichkeit zu sagen, dass zwei Jurys quasi im selben Monat diese Auszeichnung vollzogen haben. Also nur, ich rate nur zu.
Jan Faktor wird für seinen Roman Trottel mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet. Wie es die Jury des Deutschen Buchpreises hält, da werden wir also Ausschau halten und wir werden es in einem guten Monat wissen. Herzlichen Dank an den Juryvorsitzenden Hubert Winkels.
Danke Ihnen.
Ja, wechseln wir in die Museumswelt, wo große Namen eine Art Währung sind, was für den Direktor des Museums Ludwig in Köln, Yilmaz Civior, allerdings Nonsens ist.
Es herrscht immer noch so die absurde Vorstellung, wenn keine Kunstwerke aus New York, Paris oder Tokio hier transportiert wurden, dann kann es ja nicht so spannend sein, was natürlich kompletter Unsinn ist. Und das wird ein bisschen die Kunst sein, auch die Öffentlichkeit so weit mitzunehmen, dass sie auch merken, dass es, wie gesagt, nicht auf diese großen Bling-Bling-Ausstellungen ankommt, sondern dass es eher interessant ist, gesellschaftliche Fragestellungen zu verhandeln, die uns alle umtreiben.
Ja, und solchen Fragen begegnet das Museum Ludwig in seiner jüngsten Ausstellung gleich in mehrfacher Hinsicht. Inhalt, Umsetzung, Vermittlung. Man kann, so wirkt es zumindest auf den ersten Blick, man kann eine ganze Reihe von Verbindungen zum großen Thema Nachhaltigkeit sehen bei der Ausstellung Grüne Moderne, die neue Sicht auf Pflanzen. Meine Kollegin Anja Reinhardt hat das ausführlich getan, hat sich die Ausstellung angesehen. Was genau ist denn unter der grünen Moderne zu verstehen? Eine konkrete Epoche womöglich?
Ja, es geht schon um die Epoche, die wir in der Kunst auch als Moderne bezeichnen, wobei dieser Begriff ja sowieso etwas unscharf ist, denn die Moderne deutet sich im 19. Jahrhundert ja schon an und geht über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Und hier in dieser Ausstellung geht es vor allem um die 1920er Jahre, würde ich sagen. Vielleicht hilft es eher, sich für diese Ausstellung so einen zeithistorischen Hintergrund vorzustellen, der geprägt ist von technischen Neuerungen, Technikbegeisterung, einer deutlichen Beschleunigung der Arbeitsverhältnisse und des Alltags und, auch wichtig, einer Infragestellung der klassischen Frauenrolle. Was hat das jetzt alles mit der Pflanze zu tun? Da ist vielleicht das Beispiel Karl Blossfeld ganz interessant. Blossfeld war Fotograf und seine Bilder von Blättern, Farnen oder Sprossen, die sind sehr berühmt geworden. Er zeigt uns aber gar keine natürlichen Gewächse, denn die Pflanzen wurden von ihm beschnitten, festgeklemmt und dann nur ein bestimmter Ausschnitt in mehrfacher Vergrößerung auf weißem Hintergrund abfotografiert. Eigentlich als Vorlage für zum Beispiel Kunstgewerbeschulen. Wir sehen also gar keine Natur. Ich würde sagen, wir sehen noch nicht mal stilisierte Natur, sondern wir sehen im Grunde Skulpturen. Das ist aber nicht der einzige Zugang zur Pflanzenwelt, der hier gezeigt wird, denn es geht zum Beispiel auch um Exotismus, ausgelöst natürlich auch durch die Kolonialzeit. Othering mit Pflanzen, könnte man sagen, Kakteen und exotische Gewächse, die lösten in den 1920er Jahren eben als Exoten große Begeisterung aus. Da wurden Fenster zudekoriert, der Kaktus besungen, wir haben es ja schon gehört. Der Maler Ernst Ludwig Kirchner, der ging sogar so weit, die Formen eines Kaktus mit denen einer Frau zu parallelisieren. Das sieht man ganz schön auf einem Gemälde. Und vielleicht lässt es sich so sagen, die grüne Moderne entfremdet die Pflanze einerseits ihrem natürlichen Umfeld, ist das auch für den Menschen das Fremde, der andere? Ihr werden aber auch menschliche Eigenschaften zugeteilt. Sie dient zum Beispiel der Illustration des Weiblichen und wird mit Blick auf Blüte und Stempel auch sexualisiert.
Nun wirbt das Museum Ludwig damit, neue Wege nachhaltigen Ausstellungsmachens beschreiten zu wollen, ökologisch wie sozial. Was bedeutet das jetzt für die grüne Moderne? Wo zeigt sich dieses Ausstellungskonzept denn noch, abgesehen vom Inhalt?
Ja, also das Museum Ludwig gehört ja mit einigen anderen Kölner Kulturinstitutionen dem Green Culture Lab an, das mehr Nachhaltigkeit in der Kultur will. Und das heißt für diese Ausstellung nicht nur, dass keine Bilder mit langen Transportwegen ausgeliehen wurden. Das haben wir ja eben schon von Yilmaz Civior gehört. Zu sehen sind hier dann zum Beispiel Fotoreproduktionen, die mit extra dicken schwarzen Klebestreifen gekennzeichnet sind und so aufgetragen sind auf die Wände. Und Gemälde aus der eigenen Sammlung, also von unter anderem Kirchner oder Otto Dix. Und das heißt auch, die Wandbeschriftungen zum Beispiel, die sind per Hand aufgetragen, damit kein Plastik verbraucht wird. Für die Kinder- und Schülerecke gibt es alte Briefumschläge, auf denen gemalt werden kann. Und überhaupt wird versucht, alle Materialien zu recyceln. Dann sind alle Personen zum Beispiel von den Reinigungskräften bis zur Kuratorin aufgelistet. Das sind über 220 Leute. Die stehen da eben alle gleichberechtigt und nicht zuletzt sieht man, bevor es überhaupt in die Ausstellungsräume geht, ein großes Regal voller ja, vielleicht Mini-Biosphären könnte man das beschreiben, in denen Farne oder Algen wachsen und die gleich schon zu Beginn klar machen, der Mensch braucht die Pflanzen wegen der Sauerstoffproduktion, die Pflanzenwelt allerdings braucht den Menschen nicht.
Und auch der Ausstellungskatalog ist anders als üblich frei verfügbar im Netz, also ressourcensparend.
Ja, so könnte man das denken. Also ich finde ganz interessant, wie diese Ausstellung auch rezipiert wird. Es gibt ja durchaus mittlerweile auch schon ein paar Kritiken. Da ist dann von Ödnis zum Beispiel die Rede oder dass man durch eine Wüstenei gehen würde. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ungerecht, denn da wird ja zum Beispiel auch versucht, die Ausstellungsarchitektur einfach zu übernehmen von der vorherigen Ausstellung. Und vielleicht müssen wir uns auch ganz grundsätzlich von unserer Vorstellung, was eine Ausstellung eigentlich sein soll, ein bisschen entfernen, unter den Bedingungen, die ich vorhin schon genannt habe, dass man eben anders an so eine Ausstellung rangeht, mit anderen Ausleihbedingungen, anderen Ausleihmechanismen. Also interessant ist vielleicht, dass ja Globalisierung, Spektakel, Finanzmechanismen, das ist ja nicht etwas, was nur in der Außenwelt stattfindet und nicht im Museum, sondern das hat eben mit der Kunst auch sehr viel zu tun. Und mit Blick auf die vielen Krisen, die uns zurzeit beschäftigen, ist auch klar, dass, auch das hat Yilmaz Djivio ja gesagt, Blockbuster-Ausstellungen mit Leihgaben oder so eben auch einfach finanziell und ethisch nicht mehr zu machen sind. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist ein bisschen nüchtern, wenn man reingeht, aber interessant ist, dass man sich danach viele Fragen stellt. Und das ist doch eigentlich der Sinn einer Ausstellung.
Ja, und das ist immer gut. Anja Reinhardt, danke für das Gespräch. Bis Ende Januar ist Grüne Moderne, die neue Sicht auf Pflanzen im Museum Ludwig in Köln zu sehen. Angebot und Nachfrage. Nach zwei Pandemiespielzeiten hinkt besonders im Schauspielbereich die Nachfrage dem Angebot deutlich hinterher. Es herrscht gähnende Leere in vielen Publikumsreihen. Aus bloßer Gewöhnung an den Abend zu Hause auf dem Sofa oder aus Angst vor einer Corona-Infektion durch den hustenden Sitznachbarn oder weil das Geld fürs Begleichen der nächsten Gasrechnung gespart werden muss. Den einen Grund gibt es wahrscheinlich nicht, aber die Lage könnte deutlich besser sein. Auch in Dortmund. In der Oper, beim Ballett und im Jugendtheater läuft es einigermaßen, aber im Schauspielhaus waren zuletzt im Schnitt nur 44 von 500 Plätzen besetzt. Dabei gilt die Intendantin Julia Wissert als Hoffnungsträgerin. Diverses Ensemble, queere Themen, darauf hatte man gesetzt. Hören Sie einen Kommentar von unserem Theaterkritiker Stefan Keim.
Wieder nicht voll. Vielleicht 60 oder 70 Leute haben Sonntagabend die zweite Vorstellung der Backchen im Dortmunder Schauspielhaus gesehen. Etwas mehr als der Mittelwert der vergangenen Spielzeit. Das Durchschnittsalter ist niedriger als sonst im Stadttheater, der Applaus durchaus begeistert. Intendantin Julia Wissert sitzt im Saal, spricht vor und nach der Vorstellung mit dem Publikum. Persönliche Anwesenheit schafft Bindung, Julia Wissert will kämpfen. Denn das Dortmunder Schauspiel unter ihrer Leitung ist ein besonderes Projekt. Julia Wissert gehört zur Gruppe der People of Color. Sie hat ein sehr diverses Ensemble zusammengestellt, das Programm eng mit den Ideen der LGBTQIA+-Bewegung verknüpft und will das Stadttheater für neue Publikumsschichten öffnen. Das ist nicht nur Teil eines Gemischtwarenladens wie in vielen anderen Spielplänen, sondern der Kern – oder, um im Bild zu bleiben, die Auslage des Geschäfts. Viele Formate erinnern an Off-Theater, es gab kleine Festivals, Projekte, von SchauspielerInnen selbst entwickelte Abende. Das neue Publikum allerdings entpuppt sich bisher als zu klein, um ein Stadttheater zu füllen, und der bürgerliche Teil fühlt sich nicht angesprochen. Theaterfans, die Geschichten und Psychologie erwarten, bekamen schon in den 10 Jahren zuvor in Dortmund wenig geboten, aber die meisten blieben bei der Stange, weil der damalige Intendant Kai Voges seine Bilderorgien und Entdeckungen mit Leidenschaft und Bodenständigkeit vermittelt hat. Nun bleiben Leute, die schon nicht wissen, was sich hinter dem Kürzel LGBTQIA+ verbirgt, zu Hause. Hier liegt ein grundlegendes Problem vieler Schauspielhäuser und auch einiger Festivals wie der Ruhrtriennale. Die Dramaturgen beschäftigen sich so intensiv mit akademischen Theorien, dem heißen Scheiß der Uniseminare, dass sie den Kontakt zum bürgerlichen Publikum verloren haben. Wenn sie glauben, verständlich zu sein, klingen sie in den Ohren der meisten Besucher immer noch wie Außerirdische. Auf der Bühne finden Diskurse statt, die einen großen Teil der Theaterfans nicht interessieren. Nun könnten die Theaterschaffenden sich auf die Kunstfreiheit berufen und einfach weitermachen. weil sie ihr Tun für richtig halten. Das geht in einem Off-Theater und ist dort auch gut und richtig. Aber eine städtische Bühne darf sich nicht nur an eine Mini-Blase wenden und in der Bedeutungslosigkeit versinken. Das weiß Julia Wissert und versucht gegenzusteuern. Sie hat mehr Klassiker und bekannte Titel auf den Spielplan gesetzt. Allerdings kann und darf sie ihren künstlerischen Ansatz nicht verraten. Die Backchen hat sie in einer neuen Textfassung nach Euripides inszeniert, als 80-minütige Bilder- und Musikorgie mit einigen beeindruckenden Szenen. Die Texte allerdings bleiben Nebensache und werden auch nicht besonders nuanciert gesprochen. Es gibt mehr Sinnlichkeit auf der Bühne, aber die bürgerliche Schicht wird sie damit nicht zurückgewinnen. Dortmund hat mit der Berufung Julia Wissarts etwas gewagt. Es ist der Versuch, einer jüngeren Generation Verantwortung zu übertragen und sie das Stadttheater neu definieren zu lassen. Während der Pandemie war es unmöglich, ein neues Publikum aufzubauen. Und jetzt steht Julia Wissert schon vor der Spielzeit, die über ihre Verlängerung als Intendantin entscheidet. Es hat eine Menge Probleme gegeben. Einige haben das Ensemble verlassen, auch die Chefdramaturgin ist weg. Die Stadttheater in kleineren und mittleren Städten stehen vor großen Veränderungen. Viele Kommunen müssen sich die Frage stellen, welches Theater sie brauchen und wollen. Es ist ein großes Problem, nicht nur in Dortmund, dass ein klassisch geprägtes Publikum kaum noch eine Heimat findet, weil fast alle Schauspielhäuser sich vor allem für Diskurstheater interessieren, wie auch die meisten Feuilletons, die diese Entwicklung noch anfeuern. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die vielerorts langsam erkannt wird. Doch es bringt nichts, die Reißleine zu ziehen, wenn man sich mal für einen Weg entschieden hat. Wer Experimente in Auftrag gibt, sollte wissen, dass die auch daneben gehen können. Es kommt darauf an, aus dem Scheitern zu lernen und weiterzumachen.
Stefan Keim über leere Publikumsreihen im Schauspiel Dortmund. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt mal wieder um die Benin-Bronzen.
Ja, und zwar um die in Hamburg. Der Hamburger Senat hat die vollständige Rückgabe der 179 in Hamburg bewahrten Benin-Bronzen an Nigeria beschlossen. Die Benin-Bronzen, von denen etliche hundert in deutschen Museen liegen, sind in den letzten Jahren ja Beispiel und geradezu symbolhaft geworden für den Umgang mit Artefakten aus ehemaligen Kolonien. Sie wurden 1897 im Rahmen einer Strafaktion von britischen Soldaten im ehemaligen Königreich Benin geraubt und dann in Großbritannien an Sammler und Museen verkauft. Seit Jahrzehnten werden sie vom heutigen Nigeria zurückgefordert. Mittlerweile hat sich der Bund mit Nigeria auf eine Rückgabe geeinigt. Im Besitz der Bronzen sind aber vor allem Kommunen, wie eben Hamburg oder zum Beispiel Köln. Und in deren Haushaltsbüchern stehen die Objekte auch. Im Fall der 179 Bronzen im Hamburger Museum am Roten Baum machen sie am Vermögen der Stadt 58,7 Millionen Euro aus. Die Kulturbehörde hat bereits in ihrem Haushalt eine Rückstellung in gleicher Höhe gebildet, um den finanziellen Verlust auszugleichen. Zum Hintergrund: Die Museumssammlungen der öffentlichen Hand sind als Werte in den Haushalten gebucht und ermöglichen den Körperschaften so eine höhere Kreditaufnahme. Im nächsten Schritt muss nun die Bürgerschaft der Rückgabe zustimmen. Die Benin-Bronzen sind in Hamburg zurzeit noch in der Ausstellung Benin – geraubte Geschichte zu sehen und auch künftig werden einige Werke als Dauerleihgabe in Hamburg bleiben. Musik von und mit dem ukrainischen Komponisten und Pianisten Valentin Silvestrov. Er gilt als bedeutendster Komponist der Ukraine und wird, wie heute bekannt gegeben wurde, für sein Lebenswerk mit dem Opus Klassik 2022 geehrt. Der 85-Jährige und seine Musik sind besonders im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine in den Fokus geraten. Silvestrov hat unter anderem einen Prayer for Ukraine komponiert, der in diesen Kriegszeiten vielfach aufgeführt wurde. Und auch das Stück, das wir gerade gehört haben in einem Ausschnitt, übrigens aufgenommen bei einem Konzert im Schloss Bellevue, hat einen solchen Bezug. Silvestrov hat es während seiner Flucht aus Kiew nach Berlin geschrieben. 8 Sinfonien, ein Requiem, Kammermusik und Solowerke für Klavier umfasst das Werk von Valentin Silvestrov.
Jörg Biesley mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Scheinreferenden in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten sind abgeschlossen. Was nun folgen könnte, darum geht es in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten um 18 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute an diesem Dienstag. Am Mikrofon war Maja Elmenreich. Vielen Dank fürs Zuhören.